habe eine relativ lange Bibelstelle mitgebracht aus einem meiner Lieblingsbücher der Bibel, nämlich dem Johannesevangelium. Ich liebe das Johannesevangelium. Ich mag die anderen Evangelien genauso, aber irgendwas am Johannesevangelium zieht mich immer wieder und ich möchte es euch mal nahelegen. Schaut mal rein. Es ist ein tolles Evangelium. Und diese Bibelstelle, die berührt mich immer und immer wieder. Also ganz oft, wenn ich das lese, dann kriege ich so richtig Gänsehaut, weil ich das Gefühl habe, hey, das ist was ganz Essentielles. Johannes 17. Es ist ein längerer Bibeltext, aber hört einfach mal rein. Der Tom wird ihn an die Wand beamen. Jesus betet. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Er betet für sich selbst. Du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Er betet für seine Jünger. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar worden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe in deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Wie gesagt, es ist ein relativ langer Text, aber ich finde, es ist so was ganz Wichtiges, ganz Zentrales, dieses intime Gebet, das Jesus uns zeigt. Kleiner Einschub. In letzter Zeit wurde ich öfter schon mal angesprochen, dass Leute sagten, ja, also Gott weiß doch, was ich brauche. Muss ich überhaupt noch beten? Der weiß es und der liebt mich. Ey, niemand kannte und liebte Gott Vater so sehr wie Jesus. Und wir lesen aber immer wieder in der Bibel, dass er sich zum Gebet zurückgezogen hat. Deshalb mein Tipp an dieser Stelle, ja, Gebet ist echt wichtig. Weil Gebet ist Beziehung. Ich finde, Jesus offenbart in diesem Gebet wirklich sein Herz und seine Hingabe für die, die er liebt. Seine Hingabe auch zu seinen Jüngern und nicht nur zu seinen Jüngern, sondern auch darüber hinaus. Und wenn ich das lese, dann macht sich so eine Sehnsucht in mir breit. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, dieses Gefühl, dass sich so fast schmerzhaft irgendwas in einem regt und man denkt, da ist eine Sehnsucht in mir. Es ist eine Sehnsucht in mir, so zu leben, wie Jesus es sich hier vom Vater erbittet. Und ich finde, in diesem Gebet wird ganz gut sichtbar, worum es Gott in der Essenz geht. Worum es dem Vater in der Essenz geht. Nämlich um Beziehung. Jesus sagt nicht, das ewige Leben bekommt man, indem man einem Regelkatalog folgt. Nicht, indem man alles richtig macht, sondern er sagt, das ewige Leben zu haben bedeutet, Gott Vater und Gott Sohn zu kennen. Und das ist, finde ich, so faszinierend. Das ewige Leben haben bedeutet, Gott Vater und Gott Sohn zu kennen. Offenbart durch den Heiligen Geist, der uns immer tiefer da hineinzieht. Es geht ultimativ um Beziehung. Um unsere Beziehung zu Jesus und um unsere Beziehung zum Vater, um unsere Beziehung zum Heiligen Geist, um unsere Beziehung zu Gott in seiner Dreifaltigkeit. Und Beziehungen haben Konsequenzen. Unweigerlich. Sie beeinflussen, wie wir sind, sie beeinflussen, wer wir sind. Es gibt diesen Spruch, sag mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Und ich finde das besonders bei Kindern oder Teenagern, finde ich das so faszinierend, das zu beobachten, was Freundschaften mit ihnen machen. Ich beobachte das bei Nikolai, er hat neue Freunde, seitdem er in einem neuen Kindergarten ist und er hat plötzlich so kleine Eigenarten, die kenne ich von ihm nicht, aber die hat er von seinen Freunden übernommen. Das sind so Sachen, wie das der Nikolai ganz oft echt jetzt sagt. Weil er sich seinen Freunden natürlich anpasst. Die beeinflussen ihn. Beziehungen haben Konsequenzen. Beziehungen beeinflussen uns. Und das bedeutet, unsere Beziehung zu Gott beeinflusst uns auch. Und die Frage ist aber, wie äußert sich diese Beziehung? Ich möchte heute auf zwei Punkte hinaus. Man könnte sich mit diesem Text unfassbar lange beschäftigen und ganz viel darin entdecken, weil Jesus ganz viel Wichtiges sagt. Aber ich möchte heute auf zwei Punkte hinaus. Punkt 1 ist, Beziehung äußert sich durch Liebe und Beziehung äußert sich durch Einheit. Diese zwei ganz elementaren Kernwerte, die Jesus in diesem Gebet hat. Ich bin ja relativ viel auch in Foren unterwegs, tausche mich auch mit anderen Theologen aus, etc. Und ich finde das immer wieder sehr faszinierend. Man wird ein bisschen abgehärtet. Man lernt ein bisschen resistenter zu sein. Im besten Fall. Und immer wieder lese ich in letzter Zeit die Kritik, dass Menschen finden, dass zu wenig über Sünde und zu viel über Liebe gesprochen würde. Die Kritik, dass wir das Evangelium so ein bisschen verweichlichen, so ein bisschen mit Weichspüler einmal durch die Waschmaschine laufen lassen und dann kommt was ganz Nettes dabei heraus. Ich möchte diese Kritik nicht wirklich teilen, denn ich finde, dass man nicht über Gottes Liebe zu viel sprechen könnte. Ich glaube, Gottes Liebe können wir auf gar keinen Fall übertreiben. Gottes Liebe übersteigt meine Vorstellungskraft. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, dass Gott Menschen liebt, für die ich kaum Liebe zusammenkratzen kann. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, dass Gott Menschen liebt, die das Abscheulichste getan haben. Und dass er auch diesen Menschen seine Beziehung, seine Freundschaft, seine Sündenvergebung anbietet. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir Gottes Liebe auf gar keinen Fall übertreiben könnten. Ich glaube, wir könnten immer und immer und immer und immer wieder von Gottes Liebe sprechen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Wir wollen aber Menschen gerne verändern. Wir möchten uns die Menschen gerne zurechtbiegen, nämlich so, wie wir glauben, dass sie sein sollten. So, wie wir sie auch letztendlich gerne hätten. So, wie wir glauben, dass sie genauso eine Beziehung zu Gott haben sollten, wie wir sie haben. Wir lieben Förmchen. Die Herausforderung darin ist aber nur, wir möchten gerne Förmchen unserer selbst machen. Und eigentlich wollen wir Förmchen Jesu selbst sein. In dem Moment, wo wir anfangen, Menschen verändern zu wollen, haben wir eigentlich verloren. Weil das wird ein Krampf. Das wird manipulativ. Das wird schräg. Das wird verletzend. Und ich glaube aber, dass Liebe Menschen verändert. Letztendlich hat kein Regelkatalog die Welt verändert, sondern Gottes Liebe hat die Welt verändert. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. So sehr hat Jesus die Welt geliebt, dass er sein Leben gab. Liebe verändert Menschen. Liebe, die sich durch Hingabe äußert. Echte Liebe. Weil wir kriegen ja manchmal von der Gesellschaft Liebe vorgezeigt, die eigentlich keine Liebe ist. Die manchmal vielleicht einfach nur ein Deal ist. Ich mach das für dich und dann machst du das für mich und dann haben wir uns ganz doll lieb. Das ist ein Deal, das ist ein Geschäft. Liebe äußert sich auch dann, echte Liebe äußert sich auch dann, wenn wir von unserem Gegenüber tief verletzt werden. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen und ich möchte euch das nicht erzählen, damit ihr denkt, boah, ist die Silke toll da vorne. Bin ich das. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen und es ist ein relativ persönliches Beispiel, aber manchmal muss man ja auch ein bisschen die Hosen runterlassen. Es ist relativ leicht, einander zu lieben, wenn Sachen glatt laufen. Es ist leicht, in einer Partnerschaft ganz warme Gefühle für sein Gegenüber zu empfinden, wenn das Leben so easy und glatt vor sich hinläuft. Herausfordernd wird es dann, wenn das Bild des anderen Katschen bekommt. Wir waren vor ein paar Jahren an diesem Punkt sehr herausgefordert. Eines Tages kam der Jörn zu mir und hat gesagt, hör mal, ich muss dir was sagen. Ich habe ziemlich tiefe Gefühle für eine sehr gute Freundin von dir. Und das war für mich unglaublich herausfordernd. Es war für mich sehr verletzend. Und ich habe da schon was gespürt. Ich habe schon kleine Signale wahrgenommen. Ich habe schon wahrgenommen, dass sich was verändert hat in unserer Dynamik. Und mein erster Impuls war, ein Regelwerk aufzustellen. Mein erster Impuls war zu sagen, so ab sofort läuft unser Leben so und so und so und so und so ab. Und ich merkte plötzlich, dass ich vor einer Herausforderung stehe. Wie kann ich meine Liebe zeigen? Wie kann ich meine Liebe aufrechterhalten? Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel gebetet. Es ist eigentlich ganz gut, auch sonst viel zu beten, aber witzigerweise in Zeiten, in denen wir sehr herausgefordert sind, da rutschen wir ganz schnell auf unseren Knien rum. Und ich habe einfach gebetet, dass Jesus mein Herz dabei bewahrt, nämlich echt zu lieben. Das ist mir nicht leicht gefallen. Und es ist nicht leicht. Aber Liebe verändert Menschen. Und in dem Moment, wo ich sagen konnte, weißt du was, ich lege meine Verletzung mal beiseite, ich lege meine verletzten Emotionen mal beiseite und wir versuchen das jetzt hier in Liebe zu klären, gab es plötzlich einen Durchbruch und gab es plötzlich eine Veränderung. All da, wo ich sonst hätte manipulativ werden wollen. All da, wo ich hätte sagen wollen, und jetzt machst du das so und du musst es mir noch mehr beweisen, etc. Echte Liebe verändert Menschen. Und das ist herausfordernd. Ich habe übrigens mit Jörn vorher besprochen, ob ich das erzählen darf. Aber Jörn ist unglaublich offen und unglaublich authentisch und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und das Spannende dabei ist, es ist aber Liebe, die übernatürlich ist. Es ist keine Liebe, die ich selbst produzieren kann. Es ist keine Liebe, die ich irgendwo aus meinem Bauch herauskratzen kann, sondern es ist Liebe, die übernatürlich ist. Es ist Liebe, die von unserem himmlischen Vater freigesetzt ist. Es ist Liebe, die Jesus teuer, teuer, teuer erkauft hat. Es ist Liebe, die Jesus dadurch erkauft hat, dass er alles gegeben hat und hinabgestiegen ist an den Ort, an dem er eigentlich nicht hätte sein müssen. Übernatürliche Liebe, die die Welt verändert. Gottes Liebe verändert uns. Gottes Liebe macht uns frei. Da sind wir schon wieder bei dem Thema Sünde. Aber Jesus sagt, wer unter der Knechtschaft der Sünde lebt, ist ein Sklave. Und er sagt, Sklaven gehören immer nur für eine gewisse Zeit zur Familie. Sie sind nicht fester Teil der Familie. Jesus aber lädt uns ein und sagt, hey, ich lade dich ein in eine Beziehung, die dich zu einem Kind Gottes macht. Eine Beziehung, die dich zur Sohnschaft beruft. Und das bedeutet gleichzeitig, dass es eine Beziehung ist, die dich zum Erben macht. Ein Erbe, das du jetzt schon ausgezahlt bekommen kannst durch den Heiligen Geist. Das verändert uns. Die Liebe macht uns frei von der Knechtschaft der Sünde. Und er lädt uns wirklich ein, diese Knechtschaft hinter uns zu lassen. Ich glaube, ihr könnt das in Johannes 8 nachlesen. Oder 14. Ich kann es nochmal nachschlagen. Uns wirklich von Gottes Liebe verändern zu lassen, aus dieser Beziehung zu ihm heraus verändert werden, das macht uns frei. Und wenn ich Ja zu Jesus sage, bedeutet das, dass ich zu manchen Dingen Nein sage. Ein Ja zu Jesus kann den Ausschluss mancher Dinge bedeuten. Damit meine Beziehung zu Jesus sich entwickeln kann. In dem Moment, wo ich zu meinem Mann Ja gesagt habe, hat es für mich ausgeschlossen, zu anderen Männern Ja sagen zu können. Und ich rede hier nicht über einen Regelkatalog. Immer noch nicht. Jesus hat uns 2 Gebote gegeben. Liebe Gott mit allem, was du bist und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und indem wir das tun, sagt er, erfüllen wir das gesamte Gesetz. Also es geht nicht darum, dass ich einen Regelkatalog aufstelle. Ich glaube, dass Regelwerke uns auch ein Stück weit entmündigen. Gott aber ruft uns in eine Beziehung zu ihm. Eine Beziehung, die von Liebe geprägt ist und in der wir mündig sind. In der wir eigenverantwortlich vor ihm stehen. Das ist so das Schöne an Jesus. Er zieht uns wirklich auf Augenhöhe. Jesus schenkt uns durch sein Werk am Kreuz Würde wieder. Diese Würde, Gott auf Augenhöhe begegnen zu können. Diese Würde, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Diese Würde, dass wir nicht einen Vermittler brauchen, der einmal im Jahr ins Allerheiligste darf, um die Opfer darzubringen, sondern diese Würde, dass ich mit all meinen Quereleien im Kopf, mit all meinen Fehlern, mit all dem, was ich ganz schnell auf meinem Teller habe und sehe, da bin ich aber nicht so doll, mit all dem darf ich dennoch zu ihm kommen, weil Jesus mir diese Würde wieder geschenkt hat. Weil seine Liebe mir diese Würde wieder geschenkt hat und mich verändert hat. Das Schöne ist, dass nicht ich mich verändere, sondern seine Liebe hat mich verändert, um das wieder tun zu können. Unsere Beziehung, die von Liebe geprägt ist. Und Liebe äußert sich auch durch Einheit. Ich habe euch ja das Beispiel gerade aus meiner Ehe gebracht. Eine Ehe ist eine der großen Geheimnisse Jesu. Jesus sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird einer Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden eine Einheit bilden. Martin Bühlmann sagt immer, das ist dann eine Eheperson. Eine Eheperson zu sein, ist Arbeit. Eine Eheperson zu sein ist herausfordernd. Eine Eheperson zu sein bedeutet, dass wir immer wieder darum ringen, an unsere Liebe festzuhalten. Aber ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus über das Thema Ehe spricht und von Einheit spricht und dass er dann von seiner Gemeinde als seiner Braut spricht, mit der er einen Bund eingeht. Und er betet in diesem Gebet, dass die, die ihm nachfolgen, Einheit haben. Er wiederholt mehrfach, wie wichtig ihm Einheit ist. Einheit, damit die Menschen seine Herrlichkeit sehen können. Und ich glaube, uns ist manchmal wirklich nicht bewusst, welche Chance wir eigentlich haben, die Welt zu verändern. Wir sitzen hier in diesem wohnzimmergroßen Raum und denken, ach, es ist ganz nett, aber uns ist nicht bewusst, welches Potenzial sich in diesem Raum trifft, um wirklich die Welt zu verändern. Ich glaube, dass unsere Gemeinde die Chance hat, ein Abbild unserer Gesellschaft zu sein und damit auch in einer Vorbildfunktion der Gesellschaft vorzuleben, wie es miteinander aussehen kann. Obwohl man unterschiedlich ist. Und ich finde das eigentlich nirgendwo sonst in der Welt, wo Menschen zusammenkommen, die so unterschiedlich sind, unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche soziale Hintergründe, unterschiedliche Bildungsstände, unterschiedliche Lebensentwürfe und dennoch eine Einheit bilden können, die nicht nur über ein Interesse wie zum Beispiel Tennis hinausgeht, sondern eine Einheit dadurch bilden können, dass Gottes Liebe sie durchflutet. Wir denken uns, glaube ich, oft sehr klein, aber ich glaube, wir könnten die Welt verändern, wenn wir an einem Strang ziehen. Und wenn wir als Gemeinde eine Einheit bilden, glaube ich, können wir unser Veedel verändern. Ich glaube, dass das unglaubliche Durchschlagskraft hat. Wenn wir als Christen in Köln an einem Strang ziehen, können wir Köln verändern. Das glaube ich wirklich, das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier so motivationstrainermäßig hier vorne stehe, sondern das ist meine Überzeugung. Wenn wir uns als Christen in Deutschland eins machen, dann können wir Deutschland verändern. Und ich finde, Deutschland braucht gerade ganz dringend Veränderungen. Und ich merke, dass Jesus mein Herz darin verändert, dass er meinen Blick verändert, nämlich nicht nur auf meins zu gucken, auf meine kleine Gemeinde, die von mir geleitet wird, sondern dass er mir hilft, meinen Blick zu weiten, Gemeinsames zu suchen, auch mit anderen Gläubigen, auch wenn uns manche theologischen Dinge vielleicht ein bisschen trennen, so vereint uns eins, dass wir Jesus nachfolgen wollen. das zu suchen, mich darauf zu konzentrieren. Jesus weitet unseren Blick. Er weitet unseren Blick füreinander in unserem kleinen Mikrokosmos Gemeinde. Er weitet aber, glaube ich, auch unseren Blick darüber hinaus. Und das Schöne ist, er weitet ihn nicht nur, sondern er hilft uns so zu schauen, dass wir die anderen mit seinen Augen sehen. Dass wir die anderen wahrnehmen, was sie sind, nämlich des Vaters Kinder. Auch wenn sich ihre Spiritualität von meiner unterscheidet. Und ich bin eigentlich wirklich fest davon überzeugt, dass das Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird. Dass die Welt Jesu Herrlichkeit sehen wird. Und das kostet uns was. Es kostet uns was. Jesus betet das ja eigentlich auch. Jesus nachzufolgen kostet mich mein Leben. Das war mir schon ganz früh bewusst. Es ist nicht mehr mein Leben, sondern ich möchte mein Leben Jesus hinhalten und ihm geben. Und das bedeutet, dass ich verändert werde. Hoffentlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert. Aber mein Leben hinzuhalten und zu sagen, es ist ganz deins, ich möchte dir nachfolgen, bedeutet, dass ich verändert werde. Und das ist richtig gut so. Es bedeutet, dass ich mit Ablehnung konfrontiert bin. Es bedeutet, dass Menschen meine Freundschaft ablehnen, weil sie wissen, dass ich Jesus nachfolge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich habe es erlebt. Und das ist schmerzhaft. Natürlich ist es schmerzhaft. Das kann ich nicht schönreden. Es bedeutet, dass ich mir selbst Verzicht auferlege, weil ich meine Prioritäten verändere. Es bedeutet, dass ich meine Prioritäten auf das Reich Gottes ausrichte. Es kostet mich etwas, Jesus nachzufolgen. Was ich aber gewinne, ist so viel mehr als alles, was die Welt mir jemals bieten könnte. Was ich gewinne, ist wirklich Gottes Herrlichkeit zu erleben, schon im Jetzt, wenn auch noch nicht in seiner Vollendung, dann erlebe ich jetzt schon einen Hauch von Gottes Herrlichkeit. Und das erstaunt mich immer wieder und es beeindruckt mich immer wieder so sehr. Und ich möchte es wirklich bezeugen, ich erlebe nirgendwo Gottes Herrlichkeit so sehr, wie wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, die Jesus mit ihrer ganzen Seele, mit jeder Faser ihres Seins lieben und ihm nachfolgen wollen. Dann habe ich so einen Vorgeschmack davon, was es bedeutet, mit denen irgendwann mal im Himmel zu sein und den ganzen Tag Luja zu schreien. Und dann habe ich einen Vorgeschmack dessen, was Gott sich eigentlich an Intimität und Beziehung für uns gedacht hat, was Plan A war. Ich habe das letztes Wochenende in Berlin noch mal so krass erlebt, dass ich Menschen, die ich vielleicht mal gesehen habe, man hat sich mal auf einer Konferenz wahrgenommen und jetzt ist man ein ganzes Wochenende zusammen und man kennt sich nicht, aber man wird so schnell intim miteinander. Warum? Weil Gottes Geist da ist. Gottes Geist, der ein Vertrauen zueinander freisetzt. Gottes Geist, der alles so wegzieht, was wir gerne an Masken uns auferlegen. Sondern Gottes Geist sorgt dafür, dass wir ganz schnell in eine Authentizität und Intimität miteinander kommen, die uns dazu beflügelt, seine Herrlichkeit zu erleben, aber auch weiterzugeben. Und ich erlebe das Gleiche hier in der Gemeinde. Ich erlebe es, dass wir miteinander unterwegs sind und dass es mich beflügelt und dass es mich inspiriert und dass es mich mit so einer Sehnsucht erfüllt, noch mehr davon zu erleben und dass ich merke, dass es beginnt, mein Leben so sehr zu beeinflussen, dass meine Nachbarn davon konfrontiert sind. Und dass die immer wieder da mich darauf ansprechen. Ich merke, es ist so eine gewisse Distanz teilweise da, so diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und gleichzeitig ist da schon Sehnsucht. Ich erlebe, dass Leute, die Jesus nicht nachfolgen, mir schreiben und sagen, hey, bete doch für mich. Ist das nicht grandios, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, merken, hey, da ist aber Herrlichkeit und ich möchte was davon abhaben. Das Coole ist, wir dürfen hier ankommen, wir dürfen sein, wie wir sind. Aber das noch Coolere ist, dass wir von Gottes Geist und vom Leben in der Gemeinschaft miteinander verändert werden. Dass wir verändert werden, dass wir zu einer echten Einheit finden. Einheit, die nicht schön geglättet ist. Es gibt vielleicht Einheiten, da hast du diesen es gibt so Vorzeige, so die Werbungfamilien, ne? die am Frühstück sitzen und ganz lieb und nett miteinander sind und ganz schöne geglättete Gesichter haben und sich freuen. Und du merkst aber, das ist ja nicht echt, sondern das ist Fake, das ist für die Werbung. Echte Einheit kann auch schon mal so aussehen, dass man sich zofft, dass man aber hinterher weiß, unser Streit miteinander bedeutet keine Trennung für uns. Dass wir Dinge unterschiedlich sehen, bedeutet nicht, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Gottes Geist überwindet das. Und ich glaube, wenn wir offen dafür sind, dass Gottes Geist uns da verändert, dann wird die Welt Gottes Herrlichkeit sehen. Amen. Amen.